ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe. SWR 1 Leute am Montagvormittag. Ich begrüße ganz herzlich Isabella Kurt.
Vielen Dank.
Sie sind Urologin und stellvertretende leitende Ärztin des Zentrums für Transgender-Chirurgie der Kliniken Essen-Mitte. Sie sind jetzt angereist mit Krücken. Was ist da passiert?
Ich habe einen extra Stunt gemacht am Rosenmontag, allerdings nach der Arbeit, nicht nach dem Feiern, und bin bei Regen in eine Straßenbahnschiene gekommen mit dem Fahrrad.
Oh,
und
Mist.
Da hat sich der Fuß leider gegen entschieden.
Und das braucht jetzt wie lange zum Heilen?
Das ist noch nicht so ganz klar. Also ich habe jetzt zwei Operationen hinter mir und war auch 2 Monate raus bei der Arbeit, weil ich nicht auftreten konnte. Und jetzt langsam geht es in die richtige Richtung, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie ist das, wenn jemand, der selbst operiert, operiert wird? Sagen Sie dann, ach, ich nehme nur die lokale Betäubung und gucke mir das Ganze an? Oder wie machen Sie das?
Also in dem Fall tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin ein echter schlechter Patient, muss ich dazu sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man so eine Narkose mitnimmt, weil man wirklich die Verantwortung einfach mal komplett abgeben kann und weiß, ich kann mich da super reinfallen lassen. Andere KollegInnen können das gar nicht so gut.
Ja.
Die sind dann eher zurückhaltend und möchten das lieber doch mitkontrollieren. Aber ich finde, das eigentlich ist sehr, sehr angenehm, sich dann mal nicht kümmern zu müssen.
Wobei, was ich mir vorstellen könnte, was eher unangenehm ist, jetzt im Alltag mit Krücken unterwegs zu sein. Wie beschwerlich ist das?
Also man merkt plötzlich, wie wenig barrierefrei doch noch der Alltag so gestaltet ist. Und jetzt mittlerweile kann ich ja schon mich ein bisschen mehr bewegen. Aber als ich den Fuß wirklich noch so gar nicht bewegen konnte, war das schon sehr schwierig. Ich wohne in der 4. Etage ohne Aufzug. Also da hat man sich 3-mal überlegt, ob man das Haus verlässt oder nicht.
Ja, wie lange braucht so ein gebrochener Fuß dann, bis er wirklich verheilt ist?
Also eigentlich sagt man ja 6 Wochen und das ist sicherlich auch im Großen und Ganzen so, aber wie schnell man dann wirklich Muskelmasse abbaut, das unterschätzt man, glaube ich. Und dass man dann doch wieder eine ganze gewisse Zeit braucht, um sich da wieder rein ins Leben zu arbeiten.
Ja, wir wollen über Ihren Bereich sprechen. Sie arbeiten in einem ganz speziellen Bereich, in der Transgender-Chirurgie. Was bedeutet das denn eigentlich?
Also ja, grundsätzlich ist das ein operativer Fachbereich beziehungsweise ein Unterfachbereich von verschiedenen Fachspezifikationen, wie zum Beispiel ich bin Urologin, habe da meine Facharztprüfung drin abgelegt, arbeite aber aktuell in der plastischen Chirurgie der Kliniken Essen-Mitte und da haben wir dann mit einer Kollegin zusammen, eben der Frau Bohr, die Leitung des Zentrums übernommen hat, das aufgebaut. Zusammen mit den plastischen Chirurgen aus unserem Team ist es grundsätzlich viel eine interdisziplinäre Arbeit. Auch GynäkologInnen können da mitwirken oder wirken da auch mit bei uns in der Klinik. Und das ist eigentlich sehr schön, dass man so im Team arbeiten kann, denn es geht ja auch um einen multidisziplinären Bereich bei Menschen eben mit Gender-Inkongruenz.
Also das heißt, wenn jemand ein anderes Geschlecht wünscht und sagt, ich fühle mich nicht im richtigen Körper. Das sind Ihre Patientinnen und Patienten?
Genau.
Und wie entwickelt sich so ein Prozess, so ein Entschluss, sich operieren zu lassen? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
Das ist meistens nicht so, das stimmt. Es sind auch nicht alle transidenten Menschen diejenigen, die dann 100%ig eine Operation möchten oder brauchen oder wollen. Also wenn man mal so von ungefähren Zahlen ausgeht, haben wir aktuell laut Schätzungen 0,5% der Bevölkerung. Das sind dann ungefähr 420.000 in Deutschland mal aktuell. Und davon, wenn man sagt, die Operationszahlen sind, glaube ich, zuletzt hochgeschätzt auf so 3.000 im Jahr oder sowas, haben wir ja bei einer normalen Lebensoperationszeit ungefähr 30% oder so, die sich dann operieren lassen in dem Rahmen. Der Weg dahin ist meistens jetzt mittlerweile bei jüngeren PatientInnen so, dass sie da eher medial darauf aufmerksam werden. Manche wissen das schon von Geburt an und haben diesen entsprechenden Werdegang, suchen dann psychotherapeutische Begleitung auf, nicht unbedingt, weil es unbedingt eine Psychotherapie benötigt. Aber grundsätzlich brauchen wir für die Operation ein Indikationsschreiben von den Psychotherapeuten und dementsprechend wird dann mit den PatientInnen nochmal genau auf den Wunsch der Operation eingegangen.
Sie haben gerade schon so ein paar Zahlen genannt in Sachen Transgeschlechtlichkeit und welche Aufmerksamkeit hat das Thema in den Medien? Weil Sie gesagt haben, ja, Jüngere erfahren das über die Medien.
Das ist so. Also es ist tatsächlich so, dass es medial sehr zugenommen hat in den letzten Jahren. Auf der einen Seite ist das sicherlich gut, weil es Medien Menschen erreichen, dafür sind sie da. Und dass diese Menschen, auch Jüngere, sich dann besser damit auseinandersetzen können und sich entsprechend auch informieren können. Auf der anderen Seite kann es natürlich zu großen Kontroversen führen, zu Diskussionen und möglicherweise auch zu Verunsicherungen.
Ja, steckt da vielleicht sogar eine Gefahr drin, dass dann vielleicht manche junge Menschen denken, okay, das könnte etwas für mich sein, aber vielleicht ist es nur die Pubertät.
Das ist ja grundsätzlich das, was es herauszufiltern gilt, eben in medizinischer mit Betreuung und medizinischer Begleitung. Dementsprechend ist die Quote von den Transgender-PatientInnen oder Menschen, die genderqueer sind, unter denen, die das dann bleiben und auch die Operationen aufsuchen, sehr, sehr stabil. Und es gibt keine wirkliche Aussage darüber, dass Menschen in größeren Zahlen das dann am Ende bereuen würden. Es ist eher so, dass sehr lange, sehr, sehr viele Menschen sich da nicht geoutet haben, und weil das Thema zu lange tabuisiert wurde und sie jetzt die Möglichkeit haben, dann auch öffentlicher und besser in breitere Maßnahmen ergreifen zu können.
Ja, wie läuft so ein Prozess ab?
Also grundsätzlich ist es meistens so, dass sich eben Jugendliche oder Menschen, die suchen, nicht nur Jugendliche, sondern auch in unterschiedlichsten Altersstrukturen, weil ich das Gefühl habe, es wird schon etwas jünger mittlerweile, über Medien informieren oder über Selbsthilfegruppen und teilweise dann auch wegen anderer Diagnosen, zum Beispiel Depressionen, in Behandlung sind und sich das dann langsam rauskristallisiert. Informationen suchen, auch an verschiedenen Hilfsstellen, wie zum Beispiel die AIDS-Hilfe oder eben verschiedene mediale Gruppen, die sich damit auseinandersetzen. Und dann wird etabliert, ob eine Psychotherapie gewünscht ist, ob eine Hormontherapie gewünscht ist, körpermodifizierende Maßnahmen, und letztlich am Ende dieser ganzen Kette steht eigentlich dann die genital angleichende Operation.
Ja, also mehr als 10.000 Menschen haben wohl 2024 nach dem Selbstbestimmungsgesetz ihren Geschlechtseintrag geändert. Sind das dann vielleicht Menschen, die sich für eine geschlechtsumwandelnde, geschlechtsangleichende OP entscheiden?
Da sind sicherlich einige davon dabei, aber nicht alle. Es ist auch unabhängig von der Operation, ob der Eintrag schon geändert wurde oder nicht. Also das ist entsprechend des vorherigen TSG und jetzt diesem Selbstbestimmungsgesetzes, das seit November 24 jetzt etabliert wurde, etwas anders.
Womit haben die Menschen im Alltag denn zu kämpfen? Also Sie haben Depressionen schon angesprochen. Was geht da noch voraus?
Also ganz vieles. Es führt mitunter, je nachdem, zur Stigmatisierung und zum sozialen Abstieg. Es kann zu zum Beispiel selbstverletzendem Verhalten führen, es kann zu Suchtverhalten führen, eben zu Depressionen oder weiteren Schwierigkeiten, Persönlichkeitsstörungen in dem Sinne. Das hat häufig unbehandelt und unbegleitet negative Auswirkungen. Genauso gibt es aber auch Studien, die das Gegenteil besagen. Wenn man das Ganze tut, verbessert sich deutlich die Lebensqualität langfristig, und eben solche Komorbiditäten nehmen ab.
Isabella Kurt ist heute Vormittag bei uns. Wir sprechen über das Thema Transgeschlechtlichkeit, ein Thema, das mit vielen Emotionen verbunden ist. Kriegen Sie auch Reaktionen mit von Menschen, die nicht betroffen sind?
Ja, natürlich, durchaus. Also in dem Moment, wo irgendjemand erzählt, was ich beruflich mache, gibt es in der Regel mal ein großes Interesse. Der ein oder andere schmunzelt sicherlich auch dazu. Aber hauptsächlich ist es wirklich ein Thema, das viel Interesse hervorruft und auch viele Fragen. Ich glaube, weil man dann jemanden persönlich vor sich hat, um dann einmal wirklich mal genauer Informationen zu kriegen.
Was ist denn die Frage, die Ihnen am häufigsten gestellt wird?
Und du schneidest dann einfach so einen Penis ab, oder was? Ich glaube, das ist die häufigste Frage. Dann sage ich immer, nein, ich weide ihn aus. Aber ganz im Ernst, es ist ja ein bisschen komplexer als das. Und man bespricht das natürlich ganz anders.
Ja, denn so einfach ist es eben nicht. Das sind ja viele Operationen, und das geht dann auch über viele Stunden. Und im Vorfeld dieser Operationen passiert natürlich auch noch ganz viel. Ich könnte mir vorstellen, für die Betroffenen ist das auch mit Ängsten verbunden. Welche Ängste bringen die zur Sprache?
Absolut, natürlich. Also häufig ist es so, dass die operationssuchenden PatientInnen, habe ich ja gerade schon zuvor gesagt, einen langen Weg hinter sich haben und sich sehr sicher sind. Also wirklich die Quote der Menschen, die das Ganze dann bereuen, ist extrem gering. Nur haben sie natürlich Sorge vor Komplikationen, vor Unsicherheiten später. Man darf es sicherlich auch nicht unterschätzen, was das Ganze, diese körpermodifizierenden Maßnahmen für einen Unterschied machen, auch psychisch, sich dann mit diesem neuen Attribut des Körpers zurechtzufinden und damit erstmal auseinanderzusetzen.
Und wie geht das dann? Also wenn es zur ersten Operation kommt, was passiert in dieser ersten Operation?
Also je nachdem, ob wir männlich zu weiblich oder weiblich zu männlich haben. Bei den männlich zu weiblichen Trans-Operationen ist es so, dass wir primär eben die Geschlechtsorgane entfernen. Wir entfernen die Gonaden, also sprich die Hoden, und entfernen die Schwellkörper und benutzen die Haut des Penisschaftes für die Auskleidung des Neovaginalkanals, sofern das denn gewünscht wird. Formen einen Kanal, wo vorher eben keiner war, und stülpen dann diese Schafthaut nach innen und formen außen dann eine Neovulva.
Und wie lange dauert so eine Operation?
Also früher war das sehr lang, da waren wir so bei 7 bis 8 Stunden. Mittlerweile würde ich sagen, sind wir bei gut 3 bis 5 Stunden. Meine Kollegin ist sehr, sehr schnell, die macht das wirklich früh.
Was ist dann in der Regel die erste Reaktion nach so einer OP?
Die meisten PatientInnen, oder wenn ich mal so Rückfragen habe, ist es natürlich erstmal, hat alles gut funktioniert. Ein Risiko bei der Formung dieses Kanals ist zum Beispiel die Verletzung des Enddarms. Und da wäre dann das Risiko, dass man vorübergehend, bis das abgeheilt ist, einen künstlichen Darmausgang anlegen muss. Und das ist häufig, dass die Patientin davor die meiste Sorge haben, dann einmal das Hemd hochheben und schauen, ob der Bauch noch intakt ist oder nicht.
Ja. Und das ist wahrscheinlich die in Anführungszeichen noch leichtere OP, wenn sich ein Mann entscheidet, geschlechtsangleichend zur Frau zu werden. Wie ist es umgekehrt?
Es sind halt einfach mehr Schritte, weil wir weniger Material zum Modellieren haben, sage ich mal jetzt so ganz salopp. Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Methoden. Man kann auf der einen Seite die in Anführungsstrichen kleinere Lösung für sich beanspruchen. Durch die Hormontherapie kommt es ja zu einer Vergrößerung der Klitoris, was dann auch zu so einer Art Mikropenis kommen kann. Und man kann dann eben nach Entfernung von Uterus und Adnexen die Vagina verschließen oder entfernen und dann die Harnröhre vom Ausgang der ursprünglichen Harnröhre verlängern auf der Innenseite, und dann hat man quasi so einen Mikropenis, kann Hodenprothesen einsetzen etc. Für manche ist diese definitive Lösung ausreichend. Wenn sie aber einen definitiven penetrativen Geschlechtsverkehr haben möchten, dann braucht es ein Penoid. Und das heißt, wir versuchen, einen Penis zu formen, auch aus körpereigenem Gewebe. Benutzen wir am häufigsten, das ist so der Goldstandard, den Unterarm. Das machen dann unsere plastischen Chirurgen und schließen dann wirklich diese einzelnen Gefäße und Nerven mikrochirurgisch unter dem Mikroskop wieder an.
Wie viele Operationen sind das dann?
In unserer Klinik in Essen-Mitte machen wir pro Woche mal ungefähr so 10 bis 12 Operationen von Transgender insgesamt. In der Regel sind vor allem bei männlich zu weiblich sind es 2 Hauptoperationen in Deutschland. Im Ausland ist es manchmal auch nur eine Erstsitzung, nennen wir das Ganze. Da haben sie ja dann aber häufig eine Revisionsquote von bis zu 80%. Deswegen machen wir es gleich in 2 Schritten. Und bei weiblich zu männlich sind es in der Regel mindestens 3 bis 5 Operationen, weil häufig zuerst eben die Gebärmutter entfernt wird mit den Eierstöcken, dann kommt diese kleinere Lösung, dann kann man überlegen, ob man einen zweiten Schritt macht und das definitiv soweit verschließt mit Hodenprothesen, oder es schließt sich dann eben diese große Lösung an, dann macht man häufig den Harnröhrenanschluss nochmal danach und dann eine Prothetik. Man kann dann auch eine Schwellkörperprothese einsetzen, um dann eben wirklich auch eine Festigkeit für den penetrativen Geschlechtsverkehr zu erreichen.
Unser Thema Transgeschlechtlichkeit. Wir haben gerade schon von den komplizierten Operationen erfahren. Lassen Sie uns noch mal eingehen auf die Patientinnen und Patienten, weil für die war dieser Umgang mit dem Geschlecht vorab wirklich kompliziert. Wie ist es denn dann? Welche Fragen tauchen auf? Wie ist der neue Alltag?
Also grundsätzlich bin ich ja diejenige, die quasi die letzte Therapiestufe mitbegleitet. Und natürlich sehe ich zwischendurch zum Erstgespräch schon mal PatientInnen. Häufig bekommt man eben eine Stigmatisierung mit. Manche haben vor allem Probleme mit ihren Familien. Wenn die aus sehr traditionellen Familien kommen, wird das häufig nicht akzeptiert. Also das sind Schwierigkeiten mitunter. Natürlich auch gewisse Vorstellungen und mit Klischees aufzuräumen oder mit Unsicherheiten, Unklarheiten, wie ist das danach und wie fühle ich mich da in der Gesellschaft? Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren das durchaus positiver angenommen wird. Wir haben auch mal eine Studie gemacht darüber, noch bei meinem alten Arbeitgeber, über die Zufriedenheit und beziehungsweise über das Outcome postoperativ nach guter sozialer Unterstützung. Und das macht also wahnsinnig viel aus. Und das ist das, was wir bei uns in den Kliniken Essen-Mitte jetzt auch sehen. Dass viele Patientinnen auch nicht unbedingt alleine kommen zum Aufklärungsgespräch, sondern sich viel eben in Foren organisieren, in Selbsthilfegruppen oder eben Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder da sehr viel unterstützen. Das ist sehr wichtig.
Und kann das im Vorfeld so belastend sein, dass jemand dann fragt nach der Operation, ist es endlich weg?
Durchaus. Also das ist ja, muss man ja besprechen. Die Transidentität ist ja nicht das, was wir pathologisieren, also was wir als krankhaft ansehen, sondern wirklich das Leid unter diesem körperlichen Zustand, der überhaupt nicht kongruent ist, deswegen nennen wir es auch Gender-Inkongruenz, mit dem, wie das Empfinden stattfindet. Und das ist das, was wir therapieren. Wir therapieren ja nicht den Menschen mit seiner Identität.
Dennoch, es wird ja manchmal sogar auch politisch missbraucht. Also da gibt es viele Beispiele. Es gibt auch Menschen, die sich das zunutze machen. Es gab diesen populären Fall, wenn es um eine Gefängnisstrafe geht. Also wie denken Sie über all diese Geschichten, die es dann gibt? Also das macht ja auch etwas wahrscheinlich mit dem gesellschaftlichen Bild dieses Themas.
Wird es sowieso, weil es aktuell medial natürlich sehr an der Oberfläche ist. Und es gibt aus verschiedenen politischen Lagern natürlich extreme Stimmen auf der einen Seite. FeministInnen haben teilweise wirklich Sorge. Auf der anderen Seite gibt es eben diese transphobe Misogynie, wie dieser Begriff so schön heißt. Das heißt, es ist nicht nur frauenfeindlich, sondern spezifisch transfrauenfeindlich. Und da nutzen natürlich bestimmte politische Lager das Ganze aus, um ihre politische Strategie dadurch nochmal zu verstärken, indem man dieses ganze Bild dann ad absurdum führt.
Haben Sie ein Beispiel dazu, wie das?
Ja, also grundsätzlich nennt man das Ganze die Sockenpuppenstrategie, dass man sich quasi eben ein Bild aussucht aus der anderen politischen Gesinnung, dass man zum Beispiel sagt, wir sind jetzt sehr weit rechts und entgehen dieser Gefängnisstrafe dadurch, beziehungsweise führen das ganze System ad absurdum, indem wir eben unseren Geschlechtseintrag ändern lassen.
Und funktioniert dann?
Okay. Wenn man nicht auf der Flucht ist.
Ja. Isabella Kurt bei uns in SWRs Leute. Als Urologin ist Ihnen sicher nichts Menschliches fremd, aber manchmal sind Fälle ja wirklich so bizarr, dass man sich das kaum vorstellen kann. Und Sie haben über einen ganz besonders kuriosen Fall in einem Video berichtet. Was war denn da passiert?
Also ja, es ging um einen Juwelenraub in Neuseeland, der sich zugetragen hat. Und dann ging es um dieses kleine Fabergé-Ei aus dem Film Octopussy. Mhm. Und der Dieb hat dann kurzerhand dieses Ei einfach mal verschluckt. Und dann wurde ich von einem befreundeten Kunsthistoriker und Galeristen gefragt, ob ich nicht mit ihm da einmal ein bisschen was drüber erzählen und erörtern möchte. Und was denn mit diesem Ei dann eigentlich passiert im Körper?
Was passiert dann mit dem Ei?
Also grundsätzlich ist das Gute ja, dass es rund ist. Meine Kollegin, die auch gleichzeitig noch Chemie studiert hatte, hat mich noch darauf hingewiesen, dass das ja alles Edelmetalle seien und deswegen von der Magensäure auch nicht angegriffen werden, was sehr schön ist. Und letzten Endes, da es ja kein groß scharfkantiger Gegenstand war, konnte der jetzt auch nicht wahnsinnig viel ausrichten. Und durch eine Größe von ungefähr 2, vielleicht 3 Zentimetern hat das dann einfach die Magen-Darm-Passage genommen, so wie wir das nennen, und kam am Ende dann unbeschadet wieder raus.
Ja, wissen Sie, ob man den Dieb gefasst hat und die Polizei hat gewartet dann auf der Toilette, dass man dann das Diebesgut sicherstellen kann? Oder wie lief
sowas? Also tatsächlich ist das so ähnlich passiert, ja.
Ja.
Und es war dann gesichert und alle haben aufgeatmet.
Ja, also sollte man sich überlegen, was man mit dem Diebesgut dann anschließend macht. Aber Ihnen, wie gesagt, ist ja nichts Menschliches fremd. Was für Geschichten erleben Sie im Alltag?
Ja, also das ist natürlich ganz unterschiedlich. In der Urologie kriegt man natürlich einige Kuriositäten mit, diese klassischen urologischen Notfälle. wenn in autoerotischer Absicht verschiedene Gegenstände in verschiedene Körperöffnungen eingeführt werden, die wir dann wieder herausholen dürfen und irgendwie versuchen natürlich möglichst wenig invasiv zu bergen, ohne große Operationen oder so. Also da sind der menschlichen Fantasie keine Grenzen gesetzt, glaube ich.
Das ist dann nachts, wenn Sie Notdienst haben oder wann kommen dann die Menschen zu
also,
Ihnen?
Also das finde ich immer wieder relativ überraschend. Das ist tageszeitenunabhängig, also wirklich vollkommen. Und natürlich ist es uns immer lieber, wenn das im Tagesgeschäft passiert, weil dann das gesamte Personal auch vor Ort ist. Aber ja, in der Regel ist es eher am Wochenende oder zu späterer Stunde.
Wie beschämt sind die Menschen dann, die zu Ihnen kommen? Haben die vorher selbst versucht, sicherlich dann die Dinge wieder loszuwerden?
Also meistens kommen die eher später als früher. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es für uns einfach ein Arbeitsbereich. Und man trennt so ein bisschen diese ärztliche Persönlichkeit von der normalen Privatperson, die man ist, und möchte halt in erster Linie dann einfach helfen und den Grundzustand wiederherstellen, sage ich mal.
Wobei ich mir vorstellen könnte, manche Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen, wäre ja auch ganz schön. Wie machen Sie das?
Das ist richtig, aber ich glaube, sieht man dann einfach professionell.
Okay. Ist es inzwischen noch ungewöhnlich, als Frau Urologin zu sein, oder ist das was ganz Normales?
Mittlerweile ist es eher zunehmend. Das liegt auch daran, dass viel mehr medizinstudierende Frauen sind. Das war schon zu dem Zeitpunkt so, als ich noch in der Universität war, hat sich das in den jüngeren Semestern noch schon abgezeichnet. Deswegen ist, weil der grundsätzlich medizinische Beruf viel weiblicher wird, das nicht mehr eine große Seltenheit. Aber sicherlich in den Führungsetagen sind Frauen immer noch sehr selten.
Und woran liegt das, dass gerade das Medizinische weiblicher wird? Gibt es dafür Ursachen?
Es wird natürlich auf der einen Seite so angesehen, das ist jetzt nur eine Theorie, dass grundsätzlich Frauen eher in soziale Berufe gehen und Männer eher in Berufe gehen, die lukrativer sind, finanziell lukrativer. Und das ist die Medizin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so, wie sie es mal war.
Wir nehmen uns Mythen aus der Urologie vor. Sitzheizung macht impotent. Mythos oder Wahrheit?
Naja, grundsätzlich gar nicht so falsch. Also grundsätzlich Wärme an den äußeren Geschlechtsorganen der Männer ist nicht gut für die Spermienqualität. Das kann man so festhalten.
Also würde genauso bedeuten, Laptop haben ja auch viele auf dem Schoß, ist dann auch nicht gut.
Ja, genau. Also es kommt natürlich immer auf die Dosis und auf die Zeit und auf die Menge an. Aber mitunter ist das etwas, was die Spermien verlangsamt. Das sollte aber nicht dauerhaft ein Problem sein. Also es kann auch zu enge Unterwäsche oder sowas sein. Und wenn das dann unterlassen wird, dann sollte es auch wieder zu einer normalen Spermienqualität kommen.
Fahrradsattel ist auch manchmal so ein Ding, was besprochen wird?
Ja, das ist jetzt weniger bekannt. Ich glaube, das könnte eher zu einer dauerhaften Prostatareizung führen. Aber grundsätzlich klar.
Ja. Die Blase kann platzen. Ist das ein Mythos?
Also bevor die Blase platzt, muss eine ganze Menge erfüllt sein. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Fälle beobachtet bis jetzt.
Und was war da vorgefallen?
Das ist dann zu einem massiven Harnverhalt gekommen auf der Seite von einer Obstruktion, also von einer Verlegung der Harnwege, sodass sowohl unten als auch oben nichts mehr rauskam.
Mhm. Okay, aber das heißt, sie kann tatsächlich platzen.
Aber wirklich in den absolut äußersten Fällen. Also typischerweise ist es eher, wenn man das Gefühl hat, die Blase platzt gleich und man muss dringend auf Toilette, dass man es dann wirklich irgendwann nicht mehr halten kann.
Ja. Urin ist so gut wie steril. Mythos oder Wahrheit?
Eigentlich Wahrheit. In dem Moment, wo er nicht mit einem Katheter unter sterilen Bedingungen abgenommen wird, ist er dann selber aber auch nicht mehr so ganz steril, weil wir ja überall auf unserer Haut und an allen Hautöffnungen Bakterien haben.
Urin kann unterschiedlich riechen, also jetzt in der Spargelzeit erleben das natürlich die meisten. Ne?
Das ist so, genau. Es kommt natürlich auf verschiedene, also bei der Spargel ist es dann dieses eine Enzym, was dann diesen unterschiedlichen Geruch ausmacht, aber es ist tatsächlich nahrungsabhängig und auch häufig medikamentenabhängig.
Und stimmt es, dass Urinproben früher so durchgeführt wurden, dass ein Arzt den Finger in ein Glas Urin gesteckt hat und dann den Finger abgeleckt hat? Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Ja, das ist tatsächlich noch aus Zeiten der Säftelehre, aber nein, nicht ganz so weit zurückreichend, aber grundsätzlich ist das auch der Grund für den Namen Diabetes mellitus, also für die Zuckerkrankheit, was honigsüßen Urin bedeutete. Denn zu dem Zeitpunkt hat man so hohen Zuckergehalt im Blut, dass das nicht wieder rausgefiltert wird. Und dann geht das durch die Niere eben in den Urin. Und dann ist da eben dieser süße Geschmack. Heutzutage gibt's Gott sei Dank Teststreifen.
Ja. Und Urin... Trinken sei gesund, das ist doch wahrscheinlich ein Mythos, oder? Kann man sich auch nicht vorstellen.
Also da kann man sicherlich besser die ein oder andere Ernährungsberatung dazu erfragen. Das sind ja grundsätzlich, ich meine, bevor man irgendwo in der Wüste verdurstet und gar nichts mehr hat, ist das sicherlich sinnvoller. Ansonsten wird ja genau das rausgefiltert aus dem Körper, was er zu dem Zeitpunkt nicht mehr braucht.
Über geschlechtsangleichende Operationen haben wir heute Vormittag gesprochen mit Urologin Isabella Kurt. Da kommen Fragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Michael und Brigitta schreiben zum Beispiel, spannendes Thema, sehr interessanter Gast. Uns wird sehr interessieren, wie es denn bezüglich Orgasmus nach einer geschlechtsumwandelnden OP aussieht. Künstliche Hoden können doch keinen Erguss ergeben.
Das ist richtig. Jetzt muss man natürlich dann urologisch das Ganze nochmal ein bisschen aufdröseln und sagen, naja, der Samenerguss selber kommt ja nicht nur aus den Hoden, sondern auch aus den weiteren Anhangsdrüsen wie Prostata und Nebenhoden. Grundsätzlich hat ein Samenerguss ja aber mit dem Orgasmus selber gar nichts zu tun. Deswegen funktioniert das ja auch zum Beispiel, nachdem man sich die Samenleiter durchtrennen hat aufgrund von fehlendem Kinderwunsch oder so. Es gibt verschiedene Studien, die besagen, dass vor allem bei Transfrauen, also die früher Männer waren, die Qualität des sexuellen Empfindens nach der Operation sogar zu 70% besser ist als vorher.
Wodurch kommt das?
Ich denke, viel hat damit zu tun, was das mit der Psyche macht und wie die Erregung eben wahrgenommen wird und dass das Ganze eher ein Thema ist, das auch sehr kognitiv ist, was uns nicht unbedingt bewusst ist.
Bedeutet das dann für die, die vorher Frauen waren und dann eben zum Mann werden, dass es dann nicht so gut gelingt?
Das kann ich so jetzt nicht pauschal sagen. Es ist natürlich so, dass nach verschiedenen Operationstechniken, zum Beispiel wenn man eben diese Phalloplastik, den großen Aufbau hatte mit dem Ersatzgewebe, ist es so, dass die Klitoris da verdeckt eingebaut wird. Das heißt, es gibt natürlich noch eine Erregung und eine Orgasmusfähigkeit, aber die ist ein bisschen schwieriger zu erreichen, rein mechanisch. Bei dem Penoid sollte es eigentlich mindestens so, wenn nicht ebenfalls besser werden, auch alleine durch die Vergrößerung der Masse, durchs Testosteron und eben durch das Besserfühlen im eigenen Körper.
Dann kommt eine Frage aus Nussdorf von Carina Sondermann. Wird das von der Krankenkasse bezahlt? Was sind die Kosten?
Also es wird tatsächlich unter bestimmten Voraussetzungen von der Krankenkasse übernommen, denn die Genderdysphorie, also das Leiden unter diesen falschen Körpermerkmalen oder subjektiv falsch empfundenen Körpermerkmalen, die unpassend sind, als eine Erkrankung wahrgenommen wird und das wird von der Krankenkasse übernommen. Die Kosten sind relativ individuell, also ganz unterschiedlich. Wenn man aber jetzt mal davon ausgeht, dass man in den USA bis zu 40.000, 50.000 Dollar dahin legt, da sind wir in Deutschland ein bisschen moderater.
Was passiert denn eigentlich? Sie haben gesagt, das sind sehr wenige Fälle. Aber es gibt die Fälle womöglich durchaus, dass jemand sagt, nach so einer geschlechtsangleichenden Operation, das war's doch nicht. Ich fühle mich doch nicht in diesem Geschlecht wohl.
Ja, also deswegen muss man natürlich ganz genau aufklären vorher, denn die Möglichkeit der natürlichen Reproduktion ist danach nicht mehr gegeben. Und man kann dann natürlich entsprechend zurückwandeln. Auch da braucht es eben psychotherapeutische Indikationen und Gutachten, einfach auch, dass wir als ChirurgInnen wissen, dass wir das Richtige tun für die Patienten mit unseren PatientInnen zusammen. Denn das sind ja jeweils große Eingriffe, die auch Nebenwirkungen haben können. Und dann ist das grundsätzlich möglich, aber der ursprüngliche Zustand kann natürlich so nicht mehr einfach erreicht werden.
Ja, deswegen sagen Sie, es ist so wichtig, da eine gute Beratung und eine begleitende, wirklich auch fachärztliche Begleitung zu haben. Nehmen Sie das Thema, Sie haben eben mal die mediale Aufmerksamkeit angesprochen, nehmen Sie das Thema als Hype wahr?
Also es ist jetzt natürlich sehr viel mehr in den Medien, als es mal war. Es wird auch sehr viel mehr politisiert. Ich sehe grundsätzlich auch eine Zunahme, oder das sehen wir alle, das wird auch durch Statistiken eben belegt, dass die Nachfrage nach Behandlungen generell deutlich ansteigt. Das ist sowohl im psychotherapeutischen Bereich als auch im somatisch-medizinischen Bereich der Fall. Das heißt, die Nachfrage ist hoch und die Medien berichten dementsprechend jetzt mehr darüber, dass es das ganze Thema auch mehr ans Licht bringt. Und ich glaube, das ist auch notwendig.
Und ist es dann irgendwann, dass Sie sagen, ja, das erreicht dann einen Peak und dann flacht es wieder ab? Oder was gibt es darüber dann wissenschaftliche Erkenntnisse, wie so etwas verläuft? Was denken Sie?
Also ich kann da keine wissenschaftlichen Belege für liefern, aber ich denke, dass ein Thema, das eine Veränderung bedarf, erstmal viel aufgegriffen wird und viel diskutiert wird, bis es sich dann gesellschaftlich normalisiert. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen und dass es in der Regel auch zu vielem geführt hat, wo wir jetzt als Gesellschaft stehen.
Sie sind Oberärztin und haben die Co-Leitung im Transgender-Zentrum an den Kliniken Essen-Mitte. Ist das für Sie ein Traumjob?
Schon, ja. Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel Glück gehabt im Rahmen meiner Aus- und Weiterbildung, dass ich von vielen Menschen sehr gefördert wurde. Nicht zuletzt jetzt auch von meiner Kollegin Julia Bohr, die die Leitung des Transgender-Teams hauptsächlich macht und die das eigentlich in diesem Ausmaß auch etabliert hat in Essen. Und die musste ja jetzt aufgrund meiner Verletzung die letzten Monate echt als Einzelkämpferin darstellen. Also da habe ich, glaube ich, großes Glück mit dem Team. Und dass ich auf dem Weg dahin von allen unterstützt wurde, das machen zu dürfen, denn es ist ja auch noch ein relativ junges Fach, man kann viel lernen und man kann noch viel entwickeln und mit den PatientInnen zusammen dann eben auch.
Ja, und Sie sagen, es ist ein junges Fach, also man studiert ja nicht Medizin und sagt, ich komme da mal hin. Wie war der Weg bei Ihnen?
Tatsächlich nicht, nein. Also eigentlich wollte ich was komplett anderes machen. Eigentlich wollte ich Psychiatrie und Musiktherapie machen, weil ich auch ein bisschen Musik in persönlichen Vita habe. Hab dann aber festgestellt, ich bin eigentlich Handwerkerin. Ich muss mit meinen Händen arbeiten. Also war schon mal alles, was nicht chirurgisch war, raus. Und dann hatte ich mein erstes urologisches Praktikum und die erste Operation, bei der ich beigewohnt habe. Und das war halt genau eine Genitalangleichung. Und dann war es um mich geschehen. Und dann war es für mich irgendwie klar, dass ich in diese Richtung gehe. Alleine auch, weil die Urologie ein sehr, sehr vielfältiges Fach ist.
Das stellt man sich erstmal gar nicht so vor. Aber da erlebt man dann natürlich, wenn man dann drin ist, immer mehr. War die, weil Sie die Musik gerade angesprochen haben, war die Musik auch mal ein Berufswunsch?
Ja, durchaus. Aber man muss dann natürlich so ein bisschen realistisch sein. Und letztlich sage ich gerne, mit beidem erreicht man Menschen.
Und das, die Musik kommt im OP-Saal dann auch schon mal zum Tragen, oder?
Durchaus, ja. Also es ist dann häufig so, dass Musik gehört wird und man darf dann mitunter auch mal Musikwünsche äußern. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man in der Rangordnung steht. Aber nein, das ist in der Regel, einigen wir uns dann auf was und dann.
Ja, jetzt sind Sie nicht nur dort die Oberärztin und haben die Co-Leitung, sondern Sie sind auch noch Dozentin. Was ist Ihnen in dieser Aufgabe ganz besonders wichtig?
Ja, erstmal grundsätzlich aufzuklären und junge Menschen, angehende PAs in dem Fall sind das, also Physician Assistants in diesem Studiengang, so ein bisschen zu sensibilisieren auf den Umgang mit PatientInnen, bedeutet zum Beispiel die Anrede von Menschen, was das Gendern angeht. Das ist häufig schwierig, auch wenn vielleicht nicht die äußeren Merkmale dann schon so direkt klar sind, dass man einfach die Menschen darauf anspricht, dass man so ein bisschen dazu sensibilisiert und auf der anderen Seite auch einfach aufzuzeigen, was gibt es eigentlich für Operationen, was sind unsere Möglichkeiten, was sind vielleicht aber auch unsere Limits, was das angeht.
Ja, die sensibel zu sein, was Sie gerade ansprechen, das wird ja selten in den Lehrplänen auch mit eingebaut. Wie entscheidend ist das? Sie erleben das dann ja tagtäglich in der Klinik.
Ich glaube, mittlerweile ist es etwas anders, aber als ich angefangen habe zu arbeiten, war das der Bereich in der Medizin noch eine sehr hierarchisch geprägte und das ist an den Universitäten vielleicht noch ein bisschen anders als an den kleineren Häusern, aber letztlich ist es, glaube ich, wichtig, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das wird jetzt in der jüngeren Generation auch noch viel anders praktiziert.
Und wenn Sie sich für Ihren Berufszweig was wünschen könnten, was wäre das?
Mehr Personal. Ja. Es ist also, ich möchte gar nichts Falsches sagen. Wir sind sehr, sehr gut ausgestattet, aber die Nachfrage ist so unglaublich hoch und die Wartezeiten, bis man zu einem Erstgespräch kommen kann, bis man zu einer Operation kommt, sind immer noch relativ lang. Das
relativ
kann von
heißt?
Einem halben Jahr Wartezeit bis zu einem Gespräch über ein Jahr bis zu 3 Jahren bis zur Operation gehen, so deutschlandweit übergreifend. Wir in den Kliniken Essen-Mitte sind jetzt ungefähr bei 1 Jahr Wartezeit. Respektive ein halbes, je nachdem in welche Richtung. Aber gäbe es mehr Zentren, die das professionell machen würden, könnte man den PatientInnen halt schneller eine Behandlung anbieten.
Dann danke erstmal für die Zeit, die Sie sich heute Vormittag für uns genommen haben. Isabella Kurt.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.